Ein Plumpori ist ein Tier, jetzt bräuchte ich dann die, hier sind wir, ist ein Tier, das sieht etwa aus wie ein Koala-Bär, hat aber die Fellzeichnung eines Panda-Bären. Die Farbe ist etwa so wie die einer Maus. Es hat keine Krallen, sondern eher Finger wie die eines Äffchens und es ist giftig wie eine Spinne. Jetzt sagst du vielleicht, hey Stefan, mach's doch nicht so kompliziert. Zeig mir doch einfach ein Bild, dann weiß ich, wie das ausschaut. Wäre einfach. Aber wir sind ja hier heute Morgen nicht im Biologieunterricht, sondern wir sind im Gottesdienst. Also lasst uns doch über Gott sprechen. Ich wiederhole die Frage. Weißt du, wer oder wie Gott ist? Wir haben dasselbe Problem. Wir haben nicht ein Bild, das ihn komplett beschreibt und wir genau wissen, so ist Gott. Sondern wir machen es wie beim Plumpori, wir setzen es aus einzelnen Bildern zusammen. Und eines der bekanntesten Bilder ist, dass Gott gut ist, der liebende Vater. Das lesen wir auch in der Bibel. Da steht zum Beispiel im 1. Johannes, seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat. Nämlich, dass wir seine Kinder genannt werden und das sind wir auch. Das sind wir auch. Wir haben einen liebenden Gott, der sehr nett zu uns ist, der auf uns hört, der gerne unsere Gebete erhört, der unsere Wünsche erfüllen will. Aber wenn er nur so ist, dann laufen wir doch etwas in Gefahr, dass wir den großen Gott zu einem netten Weihnachtsmann machen. Und das ist er ganz bestimmt nicht. Im letzten Jahr habe ich mich intensiv inspiriert durch die Viva-Konferenz auf St. Chrysostom, durch Bücher von Johannes Hartel und Johannes Harter und Nata mit der Größe und der Majestät und der Allmächtigkeit und der Heiligkeit von Gott beschäftigt. Ich habe da wie neue Sachen entdeckt, mich damit beschäftigt und ich musste lernen und bin immer noch am Lernen und habe da wie das Bild vom großen Gott wieder neu in mir aufgehen lassen. Und dann, am 5. August letzten Jahres, kam der Hammer. Wir waren in den Ferien im Wallis. Dann bekam ich einen Telefonanruf von meinem Bruder, der völlig aufgelöst war, der gesagt hat, dass soeben seine Frau unerwartet verstorben ist und dass mein Vater oder unser Vater mit lebensbedrohenden Symptomen ins Spital eingeliefert werden musste. Und dort hat mir dann das Bild von Gottes Größe sehr geholfen. Und weil es mir so gut geholfen hat dort, möchte ich diese Gedanken mit euch teilen heute Morgen. Wenn wir über Gottes Größe nachdenken, dann beginnen wir meistens mit der Natur. Gott hat alles erschaffen. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht, denn durch ihn wurde alles erschaffen. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat ihm sein Ziel. So. Wir lernen daraus, dass Jesus ein Ebenbild Gottes ist, dass wenn wir auf ihn schauen, dass wir Gott sehen und dass er das ganze Universum geschaffen hat. Wir lernen daraus, dass er auch größer ist wie das Universum. Wenn wir uns das schematisch aufstellen, ist das hier das Universum und es hat einen Rand. Man sieht so knapp außerhalb des Universums ist das Nicht-Universum. Da sind die Wissenschaft und die Theologen sich einig, das Universum ist endlich. Jetzt, was ist außerhalb des Universums? Was ist größer wie das Universum? Es ist Gott. Und innerhalb des Universums, da gibt es irgendwo an einer Ecke einen kleinen Planeten mit noch kleiner Menschen drauf. Das sind wir. Und innerhalb des Universums, da gelten die Regeln der Physik von Masse und Raum und Zeit, das kennt ihr alles. Und wir sind gebunden an diese Regeln und mit unseren Sensoren können wir das aufnehmen. Wir spüren, aha, da ist Masse oder wir können uns im Raum bewegen. Die Zeit vergeht und wir werden älter, eindeutig, jeden Morgen im Spiegel. Und diese Regeln, die gelten innerhalb des Universums. Außerhalb des Universums gelten die wahrscheinlich nicht. Also ich weiß es nicht, weil ich noch nie dort war. Und ich glaube, das macht es auch so schwierig für uns, um Gott zu begreifen. Weil er ist nicht gebunden an die Regeln dieses Universums. Er ist zum Beispiel ewig und er ist zum Beispiel überall da. Wir können das nachlesen. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Gott ist Ewigkeit, nicht gebunden an Zeit. Wohin könnte ich schon gehen, um deinen Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Er ist überall. Und manchmal vergessen wir das, dass wir mit unseren Sensoren und unserem Intellekt Gott nicht begreifen können. Dann denken wir, wir haben es im Griff und sind wie Leute, die ein digitales Fieberthermometer haben und sagen, ich habe einen Meter, ich kann die Distanz von hier nach Bern messen mit dem Meter. Dabei sind wir völlig falsch. Wir können Gott nicht komplett erfassen. Jetzt sagst du vielleicht, es würde mich aber schon interessieren, wie es denn außerhalb des Universums ist. Wie schaut es denn dort so aus? Kannst du mir was verraten? Zum Glück gibt es einen Reisebericht von jemandem, der dort war und der das gesehen hat. Und den lesen wir jetzt dann gleich. Und wenn ihr den lest, könnt ihr erkennen, wie diese Person, Johannes hat das geschrieben, wie er um Bilder ringt, weil er es nicht beschreiben kann, weil ihm die Vergleiche fehlen und trotzdem hat er es versucht. Wir lesen diese Stelle in Offenbarung 4. Ich lese sie euch vor. Als ich dann aufschaute, sah ich im Himmel eine Tür offen stehen. Und im selben Augenblick sah ich im Geist einen Thron im Himmel, auf dem jemand saß. Und der auf dem Thron saß, war so strahlend wie Edelsteine, wie Jaspis und Karneol. Und ein Glanz wie der eines Smaragds umleuchtete seinen Thron wie ein Regenbogen. Rings um den Thron standen 24 Throne, auf denen 24 Älteste saßen. Sie trugen alle weiße Kleider und hatten goldene Kronen auf ihren Köpfen. Und von dem Thron gehen Blitze, Stimmen und Donner aus. Vor dem Thron befinden sich sieben Fackeln mit brennenden Flammen. Das sind die sieben Geister Gottes. Vor dem Thron sah ich ein glänzendes Meer aus Glas, das wie Kristall funkelte. In der Mitte und um den Thron stehen vier lebendige Wesen voller Augen vorne und hinten. Und dann geht's weiter. Tag für Tag und Nacht für Nacht hören sie nicht auf zu rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Gott, der Allmächtige, der immer war, der ist und der noch kommen wird. Immer wenn die lebendigen Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank bringen, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre Kronen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen. Denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest, sind sie da und wurden sie geschaffen. Erkennt ihr, wie groß und absolut heilig Gott ist? Wie die Ehrenträger ihn anbeten? Und wie Johannes ihn beschreibt als etwas, das man nicht beschreiben kann, was hell und leuchtend und mächtig ist und heilig. Und neben diesem Heiligen kann nichts bestehen. Alles Unheilige vergeht. Das sehen wir auch in der Natur, wenn man ein Edelmetall mit einem unedlen Metall zusammenführt, löst sich das Unedle auf. Es bleibt nur das Edle bestehen. Ich gebe dir jetzt eine kurze Zeit, wo du einfach dir vorstellen kannst, diesen Thron und Gott, der darauf sitzt, mit all seiner Herrlichkeit. Stell dir das vor. Der Bibeltext, der war aus Offenbarung. Und dieser heilige Gott, es ist schon fast abschreckend. Man fragt sich, wie kann dann ein Mensch diesem Gott begegnen? Was passiert, wenn ein Mensch auf diesen Gott trifft? Und auch hier können wir Beispiele aus der Bibel uns anschauen. Und wir sehen zum Beispiel Mose, der ein guter Freund von Gott war, der viel Kontakt mit ihm hat, der viel mit ihm gesprochen hat und der den Wunsch hatte, hey, Gott, ich möchte dich auch einmal sehen. Und Gott entgegnete Mose. Und Gott ging auf Mose ein und sagte, ja, du bist mein Freund, ich komme dir entgegen. Und sagte zu ihm, stell dich hier auf diesen Felsen neben mich. Wenn ich dann mit meiner Herrlichkeit vorüberziehe, werde ich dich in die Felsspalte stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand wegnehmen und du wirst mir hinterher sehen. Mein Gesicht aber kann niemand sehen. So groß und heilig ist Gott, dass wir Menschen ihn nicht ansehen können. Und auch im Neuen Testament ist Paulus Jesus begegnet. Die Stelle kennt ihr sicher auch. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlt ihm plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Als Saulus sich vom Boden erhob und seine Augen öffnete, konnte er nichts mehr sehen. Also er hat Jesus nicht gesehen, er hat nur das helle Licht gesehen und das hat ihn zu Boden geworfen. Jetzt denkst du, das ist ganz schön dicke Post, die da heute Morgen kommt. Wie kann dann ich, der ich hier bin, ich, Stefan, diesem heiligen Gott überhaupt begegnen? Wie kann ich Kontakt mit ihm haben? Wie kann ich mit ihm sprechen? Die Bibel sagt, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Narren verachten Weisheit und Selbstbeherrschung. Ja, Gott will, er fordert uns hier auf im ersten Vers, dass wir ihn erkennen. Er will mit uns in Kontakt treten. Aber zu Beginn sollen wir Furcht haben, Furcht vor Gott. Jetzt sagst du vielleicht, ja, Furcht? Echt jetzt? Jetzt habe ich gemeint, Gott ist ein liebender Gott. Das ist er auch. Aber hier steht Furcht und nicht Respekt. Häufig übersetzen wir das, ja, wir sollen respektvoll mit Gott umgehen. Aber hier ist Furcht. Lass mich das an einem Beispiel beschreiben, was da gemeint sein könnte. Vor rund 20 Jahren waren meine Frau und ich in Afrika. Wir haben dort mit dem Jeep waren wir unterwegs und waren irgendwo draußen in der Wildnis haben wir so einem Touristencamp übernachtet. Da gab es so einzelne Häuschen, wo man schlafen konnte und im Zentrum war das Restaurant, wo man Abendessen konnte. Und in diesem Camp hat es überall so hohe Schilfe und so etwa so einen breiten Weg, so einen normalen Kiesweg. Wir sind dann abends hingegangen, haben gegessen und als wir zurückgingen und so durch das Schilf gingen und um eine Ecke kamen, stand etwa 2 bis 3 Meter vor uns ein Elefant. Und vielleicht erinnerst du dich im Zoo bei den Elefanten. Da hat es eine Mauer, dann hat es einen Wassergraben, dann hat es einen Zaun und dann kommt der Mensch oder der Elefant. Und wir standen da 3 Meter vor diesem Elefanten. Was denkst du, was war unsere Empfindung? Furcht. Das war nicht ein bisschen Respekt vor diesem Elefanten. Das war reine Furcht. Und weshalb war das Furcht? Sind Elefanten Raubtiere? Nein. Fressen Elefanten Menschen? Nein. Wollte dieser Elefant uns angreifen? Nein. Wir empfanden einfach Furcht, weil er so groß war, so stark war, gegenüber uns so mächtig war. Und jetzt überleg dir mal, vergleich mal einen Elefant mit Gott. Wäre es da nicht angemessener, noch mehr Furcht zu haben, weil Gott noch größer ist? Gott ist nicht böse. Gott will dich nicht fressen. Und trotzdem ist es angemessen, vor ihm Furcht zu haben. Und in unserem Kontext ist Furcht häufig etwas, wo wir sagen, ja, Furcht ist negativ oder du darfst keine Furcht haben. Aber Furcht ist eigentlich von der Grundveranlagung her sehr positiv. Es bewahrt dich vor Verletzungen, vor Gefahren. Es bewahrt dich vor falschen Selbsteinschätzungen. Furcht ist eigentlich positiv. Gott ist ein großer Gott und er ist ein liebender Gott. Und er will nicht, dass wir zitternd vor ihm stehen. Aber er ist ein allmächtiger Gott. Und er ist auch ein Gott, der voll Liebe seine Leute schützt, der auch konsequent ist. Wir sehen das auch im Neuen Testament. Ihr kennt sicher die Geschichte von Hananias und Sapphira. Ich lese sie euch vor. Auch ein Mann mit Namen Hananias verkaufte mit seiner Frau Sapphira etwas von seinem Besitz. Also die Apostel haben da alle ihre Güter verkauft und das Geld der Gemeinde gespendet. Er brauchte mit Wissen seiner Frau, den Aposteln, einen Teil des Geldes, behauptete aber, es sei der gesamte Erlös. Und dann spricht der Apostel, es war dein Besitz, den du nach Belieben verkaufen und behalten konntest. Und auch nachdem du ihn verkauft hattest, durftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Als Hananias die Worte hörte, fiel er um und war tot. Jeder, der von der Geschichte erfuhr, war entsetzt. Das ist eine schwierige Geschichte, die wir nicht so gerne erzählen. Aber sie zeigt trotzdem, wie Gott ist, dass er konsequent ist. Und ich glaube, Gott hat das so gemacht aus Liebe, weil er die anderen Jünger schützen wollte. Weil er zeigen wollte, dass er konsequent ist. Ich weiß nicht, wie es dir momentan geht. Vielleicht findest du es unterdessen schon richtig schwierig, in dieser Predigt zu sitzen. Und denkst, was mache ich denn jetzt? Was ist denn jetzt die Antwort? Wie kann ich denn diesem Gott überhaupt begegnen? Schwierige Fragen müssen wir klugen Leuten stellen. Fragen wir doch Petrus. Petrus, wie können wir diesem Gott begegnen? Petrus schreibt, aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er selbst hat gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Wenn wir heilig sind, dann können wir diesem Gott begegnen. Wenn wir heilig sind, dann können wir vor diesen Gott treten. Kannst du heilig sein? Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir so in den Sinn gekommen, Heiligkeit ist keine Aufgabe, Heiligkeit ist ein Geschenk. Du selber kannst nie so heilig sein, dass es reicht. Du kannst nie so gut sein, dass du vor Gott treten kannst. Aber du musst gar nicht. Paulus schreibt, er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistung verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon von vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, damit wir zu Gott gehören können, damit wir ihm gegenübertreten können in seiner Heiligkeit, damit auch wir heilig sein können. Ich stelle mir das immer so vor, der große König kommt und ich bin so im Mittelalter mit Soldaten und Prunk und Macht und ich als Mensch bin so ein armer Bettler, schmutzig, stinkend, hungrig, ein Lügner und Betrüger. Und anstelle, dass Gott seine Soldaten schickt und den Platz freiräumt, damit er durchgehen kann, sagt er, du, komm zu mir, ich adoptiere dich. Wenn du willst, kannst du kommen. Du kannst ein Prinz werden. Ich gebe dir neue Kleider, du kannst duschen bei mir und du wirst in den Adelstand erhoben. Nicht, weil du etwas getan hast, sondern nur, weil ich dich liebe, bist du jetzt ein Königskind. Und ich glaube, wenn wir uns Gott als großen Gott vorstellen, als heiligen Gott, und wenn wir uns bewusst sind, dass er uns in den Adelstand erhoben hat, als Prinzen eingesetzt hat, dann verändert das auch unser Denken über Gott, dann verändert das uns auch unser Verhalten. Wir wollen nicht mehr nett sein, weil wir müssen. Oder wenn wir Gutes tun, dass Gott uns dann auch Gutes tut. Sondern wir wollen Gott gefallen, weil er so gut zu uns ist. Weil wir uns unserer neuen Rolle bewusst sind als Heilige, als Prinzen, als Prinzessinnen, als Kinder des Königs. Seit dieser Zeit, ich mich damit beschäftigt habe, hat das sehr vieles in mir verändert. Einfach dieses neue Bewusstsein, wer ich wirklich bin, weil Gott so groß ist. Ich komme zur Zusammenfassung. Ich glaube, der allein liebende, wenn man Gott nur als liebenden Gott haben, hat das einige Gefahren in sich. Der liebende und immer helfende und nette Gott ist ein angenehmes Bild. Aber es gibt Gefahren. Wir könnten Gott unterschätzen. Wir könnten ihn verniedlichen. Wir könnten aus dem großen, starken Elefanten eine kleine Hauskatze machen, die wir auf den Arm nehmen und streicheln, wenn wir etwas Liebe brauchen. Und wenn wir die Liebe nicht mehr brauchen, stellen wir ihn auf die Seite. Aber mach das mal mit einem Elefanten. Ich habe mir auch überlegt, was passiert, wenn du nur den Gott als lieben Gott hast. Was passiert, wenn du dreimal um etwas betest, dass er endlich dir dieser Person als Freund oder Freundin schenkt, wenn du endlich Karriere machen willst, wenn du endlich das willst und er antwortet nicht, kann es sein, dass du dann beginnst mit Zweifeln an Gott. Ja, ist er wirklich so lieb? Kann er wirklich alles? Oder liegt es an mir? Bin ich zu schlecht, dass er mir nicht hilft? Mache ich etwas falsch, dass er meine Gebete nicht erhört? Und die Frage ist, wenn wir von Gott erzählen und nur vom lieben Weihnachtsmann, ist das dann wirklich attraktiv? Ist es nicht viel attraktiver für unsere Mitmenschen, einen großen und mächtigen Gott zu haben, der als König über alles wacht, der alles im Griff hat? Ich finde das viel besser. Als am 5. August ich diese Nachricht bekam, dann war wie durch ein Wunder, hatte ich das Bild von diesem großen Gott vor Augen. Und ich wurde richtig ruhig und ich wusste, er hat alles im Griff. Ich bin ein Königskind, er macht es gut. Und auch wenn ich es nicht verstehe, weshalb jetzt meine Schwägerin verstorben ist, wenn ich all das Leid nicht verstehe, einmal werde ich es verstehen. Es geschieht nichts, was Gott nicht im Griff hätte. Und ich habe mich dann erinnert am Abend, ich habe schon zuerst gedacht, nie im Leben kannst du nach solch einem Tag ruhig schlafen. Ich habe mich erinnert, dass Johannes Harter in seinem Buch vom Jesusgebet spricht. Und ich habe das dann angewendet und das hat mir so geholfen, deshalb möchte ich das zum Schluss noch mit euch teilen. Das ist nichts Spezielles, nichts Mystisches, es ist ein uraltes Gebet, das schon Pilger gesprochen haben. Und es geht einfach so, man atmet ein und sagt, Herr Jesus Christus, also betet das und beim Ausatmen sagt man, Gottes Sohn. Und dann wieder beim Einatmen, erbarme dich, meiner. Und mir hat das geholfen, einfach nur das zu beten, ohne viel nachzudenken, so einfach in die Nähe von Gott zu kommen. Es war so wie, wenn man vor den Thron oder vor das Kreuz kommt. Und wenn man sich einfach aussetzt, dieser Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes, das verändert dich. Ich glaube, in der Nähe von Jesus zu sein, verändert uns. In der Nähe von diesem heiligen Gott zu sein, verändert uns. Ich möchte dich einladen, dass du dir bewusst bist, wie groß und heilig Gott ist und dass du bewusst seine Nähe suchst, ohne viel Bitten, ohne viel Wünsche, einfach kommen, dich ihm aussetzt und erbaut wirst. Denn von ihm gehen Ströme lebendigen Wassers aus. Du bist ein König.